Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Dim 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 dim. Ja, hallo, willkommen am Telestammtisch. Und da merkt man einfach auch sofort, wer es kann und wer es nicht kann. Denn wer unsere Besprechung zu Mission Impossible Dead Reckoning gehört hat, vor 2 Jahren müsste das gewesen sein, der weiß, dass meine Kollegen da instant mit eingestimmt haben. Was soll ich sagen? Johannes, du hast es nicht getan. Warum?
Ich habe den Kopf mitgewackelt. Ich habe quasi den visuellen Part übernommen und dich komplett die Audio übernehmen lassen, weil das kannst du ja viel besser.
Den visuellen Part zu übernehmen bei einem Audio-Podcast ist auch nicht die beste Idee.
Ich habe dir eine Freude gemacht, oder?
Das stimmt, natürlich. Es war herausragend. Es war entzückend, wie er da mit dem Kopf gewippt hat. Er macht es schon wieder. Ach, wenn ihr das noch sehen könntet. Naja, diese Ehre ist mir vorbehalten. Mein lieber Johannes, wir konnten den neuen Mission Impossible gucken und der heißt nicht, wie wir vor 2 Jahren noch dachten, Dead Reckoning Teil 2. Nein, er heißt The Final Reckoning, denn es ist ja einiges vorgefallen. Und ich weiß, dieser Film hat unglaublich viele jetzt schon Fans und ich würde auch sagen, es ist einer der größten Actionfilme, der dieses Jahr in die Kinos kommt und wir sind alle sehr gespannt. Aber wie so oft bei solchen Franchise-Sachen müssen wir das Pferd von hinten aufzäumen. Sagt man es hinten aufzäumen, aufrütteln? Was sagt man da?
Das nehmen wir und falls das nicht möglich ist, dann passt das perfekt zum Film.
Ja, man holt den Tom Cruise von hinten ein, so sagt man das.
Ja, sehe ich auf jeden Fall.
Gut, wunderbar. Also, mein lieber Johannes, wer den Telestammtisch jetzt schon ein paar Wochen verfolgt, der müsste mitbekommen haben, dass du ein durchaus großer Fan des Action-Genres bist. Gehe ich deshalb recht in der Annahme, dass du auch ein großer Fan der Mission Impossible-Reihe bist?
Ja, aber erst ein späterer Fan, weil für mich wurde die Mission Impossible-Reihe richtig, richtig gut, was die Action angeht, ab dem 4. Teil. Hm. Und dann kam mit 5 und 6 so richtige Brecher und dann kam ein solider 7. Teil, würde ich sagen.
Ja. Ich habe ja tatsächlich den allerersten Teil damals im Kino geguckt. Da war ich, glaube ich, 12 Jahre alt. Und ich weiß noch, dass wir nicht ins Kino reinkamen zu Beginn, weil davor Protestanten standen und gegen Scientology protestiert haben. Das weiß ich noch. Ja. Und ich kann auch noch eine kleine Anekdote noch nebenbei. Das war auch das erste Mal im Leben, dass ich an einem Tag 2-mal ins Kino gegangen bin. Zuerst Mission Impossible und dann Striptease mit Demi Moore, weil der war ab 12.
Ich glaube, Mission Impossible ist der bessere Film gewesen, richtig?
Ja, das war damals schon so. Ich meine, Striptease hatte andere Qualitäten für einen 12-jährigen Jungen, aber Mission Impossible war der klar bessere Film. Und es war ja auch der Startschuss einer erfolgreichen Franchise, wobei man natürlich nicht vergessen darf, es gibt ja diese Mutterserie, Cobra übernehmen sie. Habe ich als Kind hier und da mal geguckt. Ich glaube aber, es ist nicht zwingend notwendig, die zu kennen. Ich glaube, interessanter ist die Frage, muss man die Vorgängerfilme alle gesehen haben, um jetzt mit Final Reckoning klarzukommen? Dazu werden wir dann gleich noch was sagen. Aber Johannes, du hast schon gesagt, ab Teil 4 beginnt für dich so die, ich möchte mal sagen, Hochphase von Mission Impossible. Und da gehe ich mit dir mit. Ich sage sogar direkt, für mich ist immer, und das bleibt auch nach diesem Teil, nach dem 8. Teil so, für mich ist der 4. der beste. Der 4. macht mir am meisten Spaß. Ich mag dieses Verspielte, dieses Kreative. Der ist spannend, der ist gewitzt. Der hat so die typischen Mission Impossible Kinderkrankheiten, die wir vermutlich auch heute, also beim 8. Teil zu sehen bekommen. Aber welcher Teil ist denn dein Favorit?
Ich würde sagen, der 4. ist der spaßigste, also ist wirklich der unterhaltsamste, der geht einfach locker flockig durch, der ist super kurzweilig. Bin auch super schade, dass Brad Bird, der hat ja vorher, glaube ich, die Unglaublichen gedreht, das war ein Animationsregisseur, ich glaube, der hat seitdem keinen Realfilm mehr gedreht, glaube ich.
Hat er nicht diesen Tomorrowland, hat er, glaube ich, gemacht mit Josh Clooney, der so gefloppt ist.
Ja, stimmt,
ist.
Und der ist gefloppt, ja, die armen Animationsregisseure, die immer versuchen und dann, okay, dann hat sich das erledigt. Schade, trotzdem würde ich mir noch mal einen Film von Brad Bird, einen Realfilm wünschen. Hm. Mein Liebster ist Teil 5, weil da kommt für mich auch tatsächlich die beste Figur der Reihe mit ins Spiel, nämlich Ilsa Faust, gespielt von Rebecca Ferguson, die ja so richtig Tom Cruise und Ethan Hunt so ein bisschen, ich würde sagen, den Rang abläuft und ein ebenbürtige, sie ist ja keine Gegenspielerin, sie ist aber so eine, ja, es spielt so ein bisschen, ne, so eine femme fatale, eine andere Spionin, die es halt auch super drauf hat und man weiß immer nie, wo sie ist und auch im 6. Teil ist sie ja super dabei, im 7. kurz. Und ich finde den fünften so großartig. Also ich finde, die Opernsequenz ist toll, die Motorradverfolgungsjagd ist toll, dann dieses Tauchen da und diese ganze, ich mag auch die Teamdynamik. Das finde ich, haben auch Teil 4 und 5 haben wirklich so eine ganz tolle Teamdynamik, weil auch wir lieben ja, glaube ich, einfach alle Simon Pegg, oder?
Ja, also Simon Pegg, Ving Rhames auch ganz toll. Voll. Ich finde es ja auch irgendwie schade, dass Jeremy Renner nicht mehr dabei war. Der hat mir auch ganz gut gefallen. Paula Patton war auch mal kurz dabei. Aber das kann man so sagen. Ich finde auch so, im fünften Teil findet sich so das Kernteam zusammen. Das ist so wirklich so, das fühlt sich auch alles organisch an. Und vor allem, es fühlt sich auch niemals so an, wie so diese Obligator, so ein bisschen wie der erste Avengers-Film, der auch unterhaltsam ist, aber letztlich dient er nur dazu, da die Figuren irgendwie zusammenzubekommen. Und das schaffen sie bei Mission Impossible irgendwie dann doch galanter, möchte ich fast sagen. Und der fünfte ist auch toll. Und der fünfte ist ja auch ein besonderer Film, weil es war das erste Mal, dass Christopher McQuarrie die Regie und das Drehbuch übernommen hat. Der hat davor den, wie ich finde, sehr, sehr guten Jack Reacher mit Tom Cruise gedreht. Und seit dem fünften Teil ist ja McQuarrie auch so ein bisschen der Rudelsführer jetzt für Mission Impossible, zumindest bei der Inszenierung. Tom Cruise als Hauptdarsteller und Produzent seit dem ersten Teil. Natürlich der Alpha-Mann, glaube ich. Ich glaube, wenn Tom Cruise sagt, ich möchte, dass den neuen Teil jetzt irgendwie der Johannes inszeniert, dann sagt Paramount, okay, Johannes, viel Spaß. Ne? Wird nicht passieren, aber ich würde es mir angucken, was sei gesagt. Und ich finde, also McQuarrie hat bislang echt immer richtig gute Jobs gemacht. Der eine Teil war mal ein bisschen besser, der andere Teil war mal ein bisschen stärker, aber ich würde sagen, für mich gibt es nur einen missratenen Teil der Reihe, das ist der zweite Teil. Ansonsten kann ich mit jedem Teil was anfangen. Das Schöne war aber früher halt, jeder Teil, du hast gesehen, wer die Regie geführt hat. Du hast einen Brad Bird erkannt, du hast einen John Woo erkannt, du hast einen Brian De Palma erkannt. Und das, sag ich ganz ehrlich, das habe ich jetzt so mit den letzten, also mit diesem und dem davor dem Teil irgendwie ein bisschen vermisst, dieses Frische. Was nicht bedeuten soll, dass McQuarrie einen schlechten Job gemacht hat, nee. Also man muss ganz klar sagen, ich glaube, ohne McQuarrie wäre die Reihe auch nicht gerade da, wo sie gerade ist. Das ist ja wirklich Event mittlerweile, wenn die kommt. Wie stehst du denn zu Mr. McQuarrie?
Ja, ich finde, es gibt so ein bisschen Parallelen vielleicht zum Harry Potter-Franchise. Ne? Da gab es ja auch am Anfang Chris Columbus, der eher so einen Kinderfilm gemacht hat. Dann kommt da Alfonso Cuarón, der da sein eigenes Ding dreht. Und irgendwann übernimmt David Yates und jeder Film sieht gleich aus. Ich würde sagen, bei Harry Potter fand ich es ganz furchtbar, weil David Yates ist David Yates. Und Christopher McQuarrie ist zum Glück nicht David Yates, weil ich finde auch, der hat da ziemlich gute Arbeit geleistet. Und auch wenn seine Filme natürlich nicht so unterschiedlich sind wie De Palma, Wu, Abrams und Bird, finde ich, haben die trotzdem alle einen eigenen Spin. Also ich finde auch visuell unterscheiden sich Rogue Nation, Fallout, Dead Reckoning und jetzt The Final Reckoning schon ein bisschen, auch wenn man schon merkt, was McQuarrie und ich glaube auch Tom Cruise halt mögen, wofür sie diese Filme drehen, also dieses große Action-Set-Piece-Kino, ne? Also das sind ja keine Dauerfeuerwerke, sowas wie John Wick oder so, wo gefühlt keine Minute irgendwann in den letzten Teilen verbracht wird, ohne dass geschossen wird. Das ist hier ja nicht so, aber es gibt dann immer diese großen Set-Piece. Also, ne, wenn man jetzt sage ich den vierten, weil irgendwie denkt man zuerst an den vierten, wenn Tom Cruise da den Burj Khalifa hochklettert. Das ist einfach geil. Oder halt in Fallout, das ist natürlich das Geilste, nicht Tom Cruise, sondern die Fäuste von Henry Cavill. Aber es gibt einfach immer diese einen Szenen, finde ich. Und das ist schön, das brauchen wir. Auch wenn im letzten Teil, hatte ich das Gefühl, der Sprung im Film nicht so cool war wie bei der Promo, oder?
Ich mochte den Dead Reckoning ganz, ganz gerne, sogar sehr gerne sogar. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal aufgefrischt. Aber er kam schon, also da war schon eine gewisse Ernüchterung zu spüren, weil, glaube ich, Fallout ja wirklich, also mit diesem Halo-Jump und was es da nicht alles gab, ja wirklich die Messlatte sehr hoch gesetzt hat. Und ich fand es aber irgendwie ganz gut, dass sie nicht so auf dieses Ding gegangen sind, wir müssen jetzt alles höher, schneller weitermachen, sondern wollen einfach eine gewisse Qualität halt drin haben. Und das haben sie geschafft. Ich fand zum Beispiel einen ganz tollen Moment im Dead Reckoning, wenn dieser Zug am Ende so einstürzt und sie müssen sich so durch diese fallenden Abteile kämpfen. Das hat mich teilweise so ein bisschen wie eine komprimierte Fassung von Bong Joon-ho's Snowpiercer erinnert. So jedes Abteil hatte so seine eigenen Gefahren. Das fand ich echt ganz toll. Klar, Dead Reckoning, wie gesagt, ich sagte schon, das war so der Film, wo ich gemerkt habe, so ein bisschen Ernüchterung mischte ich damit ein. Und ich glaube, viele werden auch von dem neuen Teil ernüchtert sein. Warum, wieso, weshalb und wie wir das sehen, dazu später mehr. Aber ich bin auch, also ich kann mich nicht freisprechen. Wenn ich höre, es kommt eine neue Mission Impossible, freue ich mich drauf. Ist es einfach so. Weil dafür hat die Reihe mich einfach zu wenig enttäuscht, um ihr nicht Vorschusslorbeeren zu geben. Ja, und jetzt haben wir ihn halt gesehen. Und der Weg war steinig und schwer, weil Paramount hat mit Dead Reckoning einen, wie ich finde, kapitalen kommerziellen Fehler begangen. Und zwar haben sie ihn starten lassen eine Woche vor diesem komischen kulturellen Phänomen, das da heißt Barbenheimer. Ich möchte jetzt hier nicht drüber diskutieren, ob das jetzt, ob Oppenheimer, Barbie gute oder schlechte Filme waren, aber wir können festhalten, das waren beides milliardenschwere Blockbuster und die haben einfach dem Mission Impossible die Luft zum Atmen genommen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mich mit einem Kinobetreiber unterhalten, der halt sagte, ich habe 3 Kinosäle, der dritte ist so klein, ganz, ganz klein, da passen 80 Leute rein und ab der zweiten Woche musste er Mission Impossible diesen Minisaal gucken oder es zeigen lassen. Ne? Und ich glaube, ich habe die Zahlen gerade nicht parat. Ich glaube, Dead Reckoning war schon erfolgreich genug, aber hätte halt doch um so viel erfolgreicher sein können. Und man merkt auch, dass Paramount jetzt wirklich alles auf The Final Reckoning setzt, weil er ja tatsächlich um die 400 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Und ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem Girokonto aussieht, aber ich bin persönlich weit von den 400 Millionen US-Dollar entfernt.
Also ich glaube, obwohl doch, also hätte ich so viel, würde ich trotzdem natürlich den Podcast machen. Aber ne, natürlich, was hier ja reingespielt hat, erst kam die Pandemie, dann noch der Streik und dann verzögert sich was. Und wir wissen alle, wenn sich was verzögert bei Filmen, dann wird es halt teuer. Und die Filme sind sowieso schon teuer, wenn da überall in der Welt rumgejettet wird, Stars bezahlt werden müssen. Und irgendwie auch, es gab noch so eine Sache mit dem U-Boot, wo irgendwie eine Fehlfunktion war, was auch wieder mal Millionen gekostet hat. Also ja. Gebt uns lieber das Geld, Paramount. Wir nehmen das, so ist nicht.
Ich finde es übrigens sehr amüsant, dass er ja, also jetzt muss man sagen, er startet offiziell am Mittwoch, dem 21. bei uns in den deutschen Kinos. Ab dem 17. gibt es schon Previews, also ab Samstag. Also gefühlt startet er am 17., wenn man mal ehrlich ist. Und ich habe jetzt erste Box-Office-Prognosen gelesen. Und wie gesagt, es sind nur Prognosen, es ist nicht in Stein gemeißelt. Aber es sieht aktuell danach aus, dass er trotzdem es nicht schaffen wird, im Box-Office nach oben zu klettern, weil er halt eben zeitgleich in den USA startet mit der Live-Action-Adaption von Lilo und Stitch.
Okay, ja, da bin ich tatsächlich gespannt, weil das sind ja unterschiedliche Zielgruppen, würde ich sagen. So Mission Impossible ist ja schon eher so Dad Cinema, nicht Dad TV, wie sehr viel aktuell drüber geredet wird. Und Lilo und Stitch ist da mehr für die Familien. Ja, aber das ist schon, glaube ich, nicht einfach. Ich meine, Ballerina startet ja bald dann auch, aber es dauert noch ein bisschen. Und Thunderbolt.
Ballerina, ich habe die Altersfreigabe, aber Ballerina nicht am Start, aber der wird wahrscheinlich auch ein R-Rated haben. Und Mission Impossible ist halt PG-13, der wird dann, glaube ich, schon mehr erreichen. Aber ja, es bleibt spannend. Also, und ob der Film auch auf der Leinwand spannend ist oder halt nur das Box-Office-Prognosen-Ding da, was wir gerade vorgetragen haben, das werden wir jetzt langsam mal erörtern. Ihr habt es vielleicht schon festgestellt, wir haben jetzt schon sehr viele Sachen aus den Vorgängern verraten und das werden wir auch weiterhin, werden aber versuchen, soweit es geht, hier auf Spoiler zu verzichten. Natürlich, wenn ihr keinen Trailer gesehen habt und nicht mal wisst, dass Tom Cruise irgendwann im Laufe des Films an einem Flugzeug hängt, dann tut es mir leid. Also das werden wir verraten, aber wir werden jetzt, glaube ich, keinen essentiellen Plotpoints verraten. Deswegen hiermit ist die Erlaubnis erteilt. Habt keine Angst, wir werden euch hier nicht tot spoilern. Was wir aber jetzt machen werden, beziehungsweise was der Johannes jetzt machen wird, uns mal eben grob erklären, Mission Impossible, The Final Reckoning, worum geht es?
Ich muss das, glaube ich, groß erklären, weil der Film ist groß. Er geht ja fast 3 Stunden und The Final Reckoning deutet es schon an, die Apokalypse steht bevor. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel und da können natürlich nur Ethan Hunt und sein Team helfen. Es geht immer noch um die Entität, eine KI, die die Welt bedroht, den Cyberspace bedroht und die Macht über alle Nuklearwaffen übernehmen möchte. Und gleichzeitig ist da noch der Handlanger von der Entität im Spiel, Gabriel. Und dann passiert das, was im Mission Impossible Film immer passiert. Ethan Hunt und sein Team müssen die Welt retten.
Und Ethan Hunt wird natürlich wieder gespielt von Tom Cruise. Und ist es nur mir so gegangen? Oder hattest du das Gefühl, dass Tom Cruise hier irgendwie nicht müde wirkt, noch nicht lustlos, aber er wirkte so, seine Präsenz war, also er gibt sich wirklich Mühe, dass Ethan Hunt diesmal nicht so wirkt wie, ja, kommt Leute, wir schaffen das, sondern dass er wirklich so, verdammt, wir müssen das wirklich schaffen. Er wirkt so ein bisschen verzweifelt, fand ich.
der ganze Film möchte ja wirklich so eine Bedrohungslage aufmachen. Also es gibt ja ein, zwei Gags, aber das ist so ein schwerer Film. Also wirklich, hier wird wirklich die ganze Last der Welt, der nuklearen Zerstörung lastet auf den Schultern. Und das lässt der Film einspüren und das lässt einen auch Tom Cruise, also Ethan Hunt, spüren. Er muss das jetzt machen und es ist ernst. Hier geht's wirklich um alles. Also das ist ja, natürlich gab's auch in den vorherigen Teilen immer Bedrohungen, die auch schlimm gewesen wären, aber hier, das übertrifft alles. Das ist nochmal, die Stakes sind höher, als sie jemals in der Reihe waren, und natürlich, das, so muss es im Finale auch sein.
Ja. Muss aber auch sagen, es war jetzt das erste Mal, dass ich mir einen Tom Cruise-Film der neueren Zeit angesehen habe, und ich hatte das Gefühl, also so vom Gesicht her, ich erkenne langsam sein Alter. Er wird ja im Juli, glaube ich, 63 Jahre alt. Ich meine, der ist immer noch topfit, fitter als wir beide zusammen, glaube ich. Also ich würde nicht so mühelos über die London Bridge rennen können wie er. Aber ich fand schon, also finde ich auch, der wirkt irgendwie älter.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, der wirkt älter. Ich bin nicht so der Fan von dieser Frisur, die er diesmal hat. Das ist ja auch so ein kleiner Gag, dass er in jedem Mission Impossible eine andere Frisur hat. Ich mochte da die Kurzhaarfrisur von Ethan mehr. Aber es passt auch zu ihm, ne? Weil er, auch die Figur ist gealtert. Es gibt ja immer noch das Team. Und hier muss er ja auch nochmal wirklich krasse Sachen machen. Und dass er das dann, dieses letzte Aufbäumen des alten weißen Mannes quasi, der noch einmal die Welt retten muss.
Ja, der Film hat mich stellenweise auch ein bisschen an den zweiten Top Gun erinnert. Und da sage ich direkt, ich fand den eher ernüchternd, den zweiten Top Gun. Ich weiß, der hat viele Fans, sei es drum. Was mich da immer so gestört hat, war aber, der ganze Film ist so darauf ausgelegt, so Tom Cruise Figur, Maverick, zu verabschieden. Und das gleiche Gefühl hatte ich hier jetzt auch. Und ich möchte nicht sagen, wie es endet, aber ich kam nicht mit einem zufriedenstellenden, befriedigenden Gefühl aus dem Kinosaal. Wie ist es dir da ergangen?
Ja, ich finde, der hat schon ein bisschen das Problem, was so vielleicht letzte Teile haben, was vielleicht auch der letzte Bond mit Daniel Craig hatte, was irgendwie Aufstieg Skywalkers, also der Episode 9 von Star Wars hatte, wirklich nochmal diese Last des Franchise, alles zu verbinden, alles zusammenzumachen. Und das merkt man dem Film wirklich an. Hier soll nochmal ein Denkmal der Reihe gesetzt werden. Hier soll nochmal ein Denkmal auf Tom Cruise gesetzt werden. Und
ja, also das ist schon wirklich, der Film ist sehr vergangenheitsbesessen. Und du hast schon gesagt, der geht fast 3 Stunden, 170 Minuten. Und in den ersten 90 Minuten hat er natürlich auch seine Action-Szenen, die auch, darüber reden wir gleich, aber die sind super, Punkt, abgekürzt. Aber die ersten 90 Minuten, das war für mich eine Aneinanderreihung von Flashbacks, Exposition. Ich fand, und das muss ich leider sagen, ich fand die erste Hälfte des Films wirklich schwach.
Ja, weil auch so wenig passiert. Also ein Großteil des Films, wenn keine Action ist, besteht eigentlich darauf, dass Leute sich ernsthaft angucken und so bedeutungsschwangere und ernste Dialoge darüber führen, was jetzt hier schlimm ist, was die Bedrohung ist, oder halt erklären, wie gerade irgendwas geregelt wird. Weil natürlich gibt es hier wieder unterschiedlichste MacGuffins, die irgendwelche Funktionen erfüllen, wo wir als Laien keine Ahnung haben, ob das irgendwie sinnvoll ist, ob das, ist mir auch völlig egal, das ist halt in so Spionage-Actionfilmen immer so. Aber gerade der Anfang, ey, also da wird ja aus jedem Teil alles Mögliche reingeschnitten und wirklich nochmal auch dieses, ne, es wurde ja im Trailer auch schon angedeutet, wenn Kittredge dann sagt, ne, jeder Punkt quasi in Ethans Geschichte hat ihn hierher geführt, und auch das will der Film nochmal sagen. Jeder Film hat was dazu beigetragen, dass sie jetzt hier sind und alle sind nochmal da, und ja.
Es ist teilweise unfreiwillig komisch, weil Mission Impossible ist halt auch so das so ein typischer MacGuffin-Film. Ich meine, seien wir ehrlich, bei jedem Teil ist die Geschichte letztlich Beifahrer. Und das ist gut so. Das soll jetzt hier keine Kritik an sein. Aber die Story hat dadurch funktioniert. Du konntest dir das wunderbar angucken. Es war auch nie so schlimm, wenn du mal einen Teil ausgelassen hast. Ne? Also du konntest Teil 6 gucken, auch wenn du Teil 5 nicht gesehen hast. Das war kein Problem. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und es gab halt wirklich diesen Moment, wo so eine Flut von Flashbacks kommt. Und in diesen Flashbacks wird gefühlt jedes MacGuffin aufgezählt, was es seit dem ersten Teil gibt. Die Hasenpfote, die Knockliste. Und jetzt in dem Teil ist es die Giftpille. Und es hatte was unfreiwillig Komisches, wirklich.
Ja, auch weil das führt alles zu gar nichts. Also hier sind ja auch so viele neue Stars drin, die einfach zum Teil gar nichts zu tun bekommen. Also ich finde, das Paradoxeste ist wirklich, also Angela Bassett war ja vorher bei der CIA, ist jetzt die Präsidentin der Vereinigten Staaten und sie ist quasi in einem Raum mit Vertretern vom Militär, Geheimdienst, was auch immer und die reden halt über Dinge und es ist dramatisch. Aber sorry. Man hätte die einfach komplett aus dem Film streichen können und es hätte nichts gefehlt, weil wirklich gar nichts Substanzielles in diesen ganzen Dialogen gesagt wird, außer die Welt steht auf dem Spiel. Wir müssen Hand vertrauen. Können wir Hand vertrauen? Müssen wir selber was tun? Was ist jetzt los? Stu, entscheide.
Ich glaube einfach, dass sie halt Holt McCallany und Nick Offerman bekommen haben noch irgendwie zufällig und dachten sich, hey, Parks and Recreation und Mindhunter ist super. Die stecken wir zusammen. Aber ja, dieses ganze Gelaber ist, Leute, ich verstehe, dass wir am Abgrund stehen, ja. Ich meine, wir sind in der Realität in einer Welt gefangen, wo Donald Trump, du weißt schon, ich möchte das nicht vertiefen, ne? Deswegen, ich verstehe das schon. Das ist, ihr habt mir dieses Bedrohungsszenario jetzt mehr als deutlich etabliert. Ihr müsst mir nicht bei Action-Szenen immer wieder zu diesen komischen Generälen schneiden, den Flow aus der Action nehmen und vor allem, was mich wirklich genervt hat, und das, ich war wirklich angepisst davon, ist, dass der Film zwanghaft versucht, überall einen Konflikt reinzubringen. Wirklich überall. Dann wird so aus dem Nichts noch, also was aus dem Nichts, aber so sehr halbschmal halt bei diesen Generals auch so ein Konflikt reingebracht. Und es bringt gar nichts. Und was ich kurios finde, ich finde, der Film ist nicht, also ich habe ihn nicht so als langatmig empfunden. Es war jetzt nicht so, dass ich da 3 Stunden gesessen habe und dachte, wann geht es eigentlich vorbei? Aber er hat sich auch nicht gut angefühlt. Er hat sich nicht flüssig angefühlt. Das war immer so, oh cool, jetzt gibt's eine richtig tolle Action und da reden wir gleich drüber. Aber der Weg dahin ist halt teilweise echt so, wo ich dachte, was ist mit McCrory los? Also irgendwie, also ich, du hast es schon gesagt, die Dreharbeiten waren alles andere als einfach wegen Streik etc. pp. Aber das Hauptproblem für mich bei Mission Impossible ist das Drehbuch, glaube ich, wirklich.
Ich finde es so schade, weil ich finde, eine Stärke der Mission Impossible Filme sind immer diese Heist artigen Sequenzen, ja, wo geplant wird und dann wird das halt durchgeführt. Also, ne, keine Ahnung, im dritten Teil, wenn da in den Vatikan eingebrochen wird oder wenn halt im fünften Teil geplant wird, dass er da in diesen Safe einbrechen muss, während Benji da läuft und er taucht und also wir sehen immer die Planung, dann ist es halt, oh nein, es ist eine unmögliche Mission, aber irgendwie schaffen sie es. Und hier gibt es so viele davon, dass sich für die Planung zum Teil überhaupt gar keine Zeit genommen wird. Auf einmal sind sie woanders und auf einmal wird das schon gemacht. Und es fehlt hier mir dieses schöne Aufbau und dieser Spannungsaufbau. Auch wenn ich im vierten Teil im Burj Khalifa alle zusammenarbeiten, das ist so schön, weil da haben alle eine Aufgabe und alle arbeiten tatsächlich als Team. Und hier ist dann eine zentrale Sequenz. Tom Cruise oder Ethan Hunt regelt das halt und die anderen haben irgendwie gar nicht mal so viel zu tun und der fühlt sich irgendwie gehetzt an, aber irgendwie auch zu langsam, weil eben ganz viel geredet wird, aber irgendwie sich für andere Sachen nicht genug Zeit genommen wird und ja auch so viele Figuren völlig verschwendet werden. Ey, dann spielt Katie O'Brien aus Love Lies Bleeding mit und ich dachte, geil, die kriegt ja wohl krasse Action, oder? Spoiler, ja. Nein. Oder wirklich? Hannah Waddingham aus Ted Lasso, die eine der charismatischsten und wirklich, die strahlt immer so eine Freude aus. Die hat ja auch in England den ESC moderiert und das ist so eine Charisma-Bombe. Hier nicht.
Ganz ehrlich, ich habe die beiden Namen im Vorspann mal gesehen und dachte so, bei Katie O'Brien dachte ich mir so, okay, die hatte gerade so einen guten Lauf, die haben sie auch mir gecastet, ich erwarte nicht viele. Also das hat mich eigentlich nicht so erschrocken. Und ich habe auch wirklich nie Ted Lasso gesehen. Aber ich habe halt schon andere Sachen mit Hannah Waddingham, wie die gute Dame heißt, gesehen. Und meine Fresse, das war eine der schlimmsten Rollen, die ich seit langem gesehen habe. Also wirklich, ich meine das nicht böse gegen sie, weil sie ja auch nur das Material abarbeiten kann, was sie bekommt. Aber die steht da als Kapitänin von so einem Flugzeughanger und sagt da sowas so, ja, du hast mein Leben verändert und das braucht keine Idee, das ist schlimm. Ich sag's, wie es ist, ich fand das ganz, ganz schlimm. Und in der Hinsicht schlimm, dass es, also bei anderen Mission Impossible-Filmen ist es halt so, jetzt kommt die Action-Szene und denkst dir, oh cool, jetzt kommt eine Action-Szene. Bei dem Teil hatte ich teilweise das Gefühl so, Gott sei Dank, es kommt eine Action-Szene. Und das ist halt echt schade. Und das klingt jetzt viel negativer, als es gemeint ist, weil insgesamt ist der schon okay. Also ich glaube, du kannst es schlechter treffen. Ich sag mal so, guck dir mal die Netflix-Eigenproduktion an. Da wirst du richtig geschröpft, ne? Aber ist auf dem Weg vom Kino nach Hause fiel es mir am Anfang echt schwer, auch viele positive Punkte zu finden. Weil es das Negative hat erstmal obsiegt, so ganz frisch, wenn du so rauskommst. Fand ich zumindest.
Und es sind ja auch so viele Figuren da jetzt drin, auch neue Figuren, die alle überhaupt keinen Raum bekommen. Also wer für mich noch am besten funktioniert hat, war Tremel Tillman, der spielt den Kapitän des U-Boots. Der hatte für mich so eine Ausstrahlung, wo ich auch gedacht habe, hätte man mit dem viel mehr gemacht. Also der hatte irgendwas mit seinem Schnauzer und das war so eine coole Socke. Und die hatten auch, also er und Tom Cruise hatten so eine tolle Dynamik, aber das auch, man muss auch die ganzen sagen, die Figuren, die hier wieder auftauchen, also Pom Clementief, die ja Paris spielt, ist auch ein
bisschen absurd. Übrigens, die redet nur Französisch, deswegen heißt sie Paris.
Ja, Paris. Das ist wirklich, also bekommt fast gar nichts zu tun. Also so viele Figuren bekommen hier, auch Luther, kann man drüber reden, bekommt auch nicht so viel zu tun. Und das ist, es ist so viel drin, aber irgendwie dann doch zu wenig. Also entweder hätte man das, man hätte kürzen müssen, glaube ich, aber irgendwie den gleichzeitig die Handlung auf zwei Filme aufteilen. Also das ist zu viel.
Leider ja, und es ist auch leider so, dass sie schon die Schwächen des Vorgängerteils nicht ausgemerzt haben. Und für mich eine der großen Schwächen des Vorgängerteils, wobei man auch sagen kann, es ist so ein Schwachpunkt der ganzen Reihe, der Bösewicht ist halt einfach lahm. Tut mir leid, dieser Esai Morales als Gabriel, auch da möchte ich ihm nicht zu böse sein, weil er arbeitet, wie gesagt, mit dem Drehbuch, aber ich fand den einfach nur öde. Und also das die beste Stelle fand ich, es kommt zu einer Verfolgungsjagd und er läuft weg, steigt in ein Auto und sagt beim Wegfahren, catch me if you can. Das war so das Beste, was er getan hat. Ansonsten fand ich ihn echt schwach und muss auch sagen, allgemein diese KI, diese Entität, ich weiß nicht warum, aber das wirkt auf mich, auch wenn wir natürlich in einem KI-Zeitalter leben, aber wie das dargestellt wird, wie das erklärt wird, das wirkt so unnahbar, so ungreifbar, das wirkt mir zu sehr nach Science-Fiction, so blöd es klingt. Es gibt einen Moment im Film, wo Ethan Hunt so ja mit der KI kommuniziert und ich dachte mir, Leute, das passt für mich einfach nicht zu Mission Impossible. Wie war es da bei dir?
Nee, es funktioniert, finde ich, auf mehrere Ebenen nicht. Also im vorherigen Teil hat die KI ja immer mal eingegriffen. Nicht genug, also ich würde sagen, theoretisch hätte eine KI da mehr Möglichkeiten gehabt, aber da war das der Fall. Hier passiert das ja gar nicht. Das ist so komisch, weil also das Team kommt von einem Teil der Erde zum nächsten Teil der Erde und alles ist in Ordnung und die KI macht eigentlich gar nichts. Die, also sie ist die Bedrohung, die tickende Bedrohung. Wir sehen auch immer so einen Doomsday-Counter quasi. Und sonst passiert halt gar nichts. Ich bin auch bei dir, ich bin da auch kein Fan von. Ich finde es viel charmanter, wenn dann einfach wie im vierten Teil da einfach so ein irgend so ein wahnsinniger schwedischer Wissenschaftler die Erde zertören will und eigentlich so quasi einen auf Thanos machen möchte und dementsprechend Nuklearbomben machen will. Also einfach so einen einfachen Auftrag. Und also, ne, wie es halt auch bei so einem James-Bond-Abenteuer. Es gibt den einen Willen, der aufgehalten werden muss und das hätte ich ja auch viel besser gefunden. Ich bin auch sein Gabriel. Ja, auch die Hintergrundgeschichte, muss man ja sagen, die so aufgebaut wurde im Vorgänger, erfahren wir nichts. Muss man ganz stumm sagen. Keine Ahnung. Sie hatten eine. Mehr weiß ich auch nicht.
Ja. Aber dafür erfahren wir halt, wie wichtig die Vergangenheit von Ethan Hunt ist. Und ich habe ja nichts dagegen, dass sie versuchen, jetzt irgendwie jeden Teil da noch irgendwie reinzubringen, damit es so ein ganzes kohärentes Gesamtkonstrukt ergibt. Aber es funktioniert einfach nicht. Und es gab einen Moment, ich möchte den jetzt hier nicht spoilern, du wirst natürlich wissen, was ich meine, wenn der Schauspieler Shay Wickham, der im Vorgängerteil schon dabei gewesen ist, der immer mit Kittredge rumläuft, und wenn du dann in dem Teil erfährst, wie sein echter Name ist, das war auch so, wo ich dachte, Leute, das braucht kein Mensch, das ist so eine Anpassung an diese Franchisierung, denn natürlich, Mission Impossible ist ein Franchise, aber es fühlte sich irgendwie nie danach an. Für mich ist The Final Reckoning der erste Mission Impossible, wo ich rauskomme und das Gefühl hatte, okay, ich habe einen Franchise-Film gesehen.
Ja, vor allem muss man sagen, ich fand ihn auch schon im letzten Teil, der war einfach der unnötigste Part davon. Also hätte man diese Verfolger im letzten Teil weggeschnitten, hätte sie im Film gar nichts weggenommen. Und dass da jetzt noch so ein Legacy-Twist oder sowas da eingebaut wird, Nee, also da fand ich es charmanter, auch wenn es super dämlich war, eine Figur aus dem ersten Teil nochmal auftauchen zu lassen. Das war irgendwie charmant, das war lustig, hat überhaupt keinen Sinn ergeben, das war einfach purer Zufall quasi, ja, so wie es Drehbuch haben wollte, aber das war ganz lustig, aber diese Hintergrundgeschichte, nee.
Vor allem war es in der Hinsicht charmant, weil sie ihm auch so ein bisschen Genugtuung geben. Das ja, fand ich wirklich ganz nett, ja, das muss man ganz klar sagen. Gut. Auch da kann man natürlich die Frage stellen, was hat er die ganzen Jahre da gemacht irgendwie? Wie hat er seine Frau kennengelernt? Wie hat er, also, aber gut, das ist, sei es drum, ne? Das Geschenk, das ist nicht das Problem des Films. Ja, wir haben den Bösewicht erwähnt, wir haben gesagt, dass der Film immer wieder versucht, Konflikte zu integrieren, auch wenn es keinen Sinn macht.
Auf einmal tauchen auch noch Russen auf, weil
natürlich,
Russen tauchen immer noch mal wieder auf.
Ganz, ganz wichtig. Russen müssten auf jeden Fall sein. Das ist ganz, ganz richtig, ja. Ich muss aber auch sagen, irgendwann war es mir auch irgendwie egal, weil ich dachte, das ist mir gerade zu viel. Ihr überkompliziert die Sache. Das ist auch so eine Sache. Der Film erzählt im Grunde eine total simple Geschichte, aber wie er es jetzt, wie McCrory das erzählt, lässt es so wirken, als wäre es richtig aufgebläht und überkomplex. Aber es ist nicht komplex. Es ist einfach nur kompliziert. So ein bisschen Nolan-mäßig.
Ja, und am Ende wird, finde ich, auch nochmal, also das ist ja immer schon so in solchen Filmen und auch in der Mission Impossible-Reihe, es kommt am Ende auf wenige Sekunden an.
Aber eine Millisekunde.
Hier wird es nochmal auf die Spitze getrieben, dass ich das auch, ich fand das so albern, dass alle jetzt nochmal, also ich verstehe das schon, das ist der letzte Teil und alle sollen nochmal den Moment bekommen, aber es hat für mich auch nicht funktioniert. Also diese Zuspitzung von der Dramatik, die hat mich auch ehrlich gesagt sehr an Teil 6 erinnert. Weil da war das eigentlich ähnlich, wie da das Finale war. Weil da muss ein Team was machen und er muss währenddessen was organisieren, damit sie es tun können. Und hier ist es eigentlich das Gleiche.
Ja, ja. Du hast ja schon, heißt sie Ilsa oder Isla? Ilsa, ne, Faust?
Ilsa, ja.
Ja, die hat ja den letzten Teil nicht überlebt. Echt schade, dass man so eine tolle Figur, so einen langweiligen Bösewicht opfert. Aber okay, sei es drum. Und es ist, wurde ja im Marketing schon gesagt, dass auch nicht alle des alten Teams jetzt diesen Teil überleben werden. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, schweigen wir drüber. Aber es ist, wird sehr deutlich, dass schon so ein bisschen, wie ich finde, versucht wird, eine Art neues Team aufzubauen, zu etablieren. Da haben wir diesen einen, also der Tarzan Davis, glaube ich, heißt der werte Mann, der schon beim Vorgänger dabei war. Das war der Partner von Cher Wickham, dieser Agent, der dann neu zum Team dazustößt. Wir haben Paris, wir haben natürlich Benji, wir haben Lufa ist immer noch mit dabei. Hattest du auch das Gefühl, dass es, dass sie versuchen, so ein neues Team zu etablieren? Und wenn ja, glaubst du, dass es genauso gut funktionieren wird wie das alte?
Nee, weil man muss ja ganz stumpf sagen, also wahrscheinlich ist es ja der letzte Teil mit Tom Cruise. Würde ich mal zum Außen, als Leading Man. Ich glaube, das kann da, also ich hoffe, dass er nicht den Indiana Jones Weg geht. Das wäre fatal. Und ich muss sagen, nee, ich glaube, diese Mission Impossible Reihe funktioniert auch immer als Team, aber die braucht so eine Figur, eine zentrale Figur und da sehe ich die alle nicht. Weil auch wenn ich Hayley Atwell als Grace sehr, sehr mag, ich finde die wirklich charmant, auch wenn man sagen muss, hier bekommt sie so viel weniger zu tun als im Vorgänger. Also im Vorgänger, ich denke auch, die Verfolgungsjagd in Rom war so gut. Wenn Paris die da in diesem Bulli verfolgt und die in diesem kleinen Auto, das ist schon auch ihre ganzen Zaubertricks da als Diebin. Aber nee, sehe ich nicht. Ich finde auch, dafür ist irgendwie zu wenig neu. Also weil das Einzige, also eigentlich ist ja niemand neu. Das ist ja auch so schade. Also es gibt keinen Generationenwechsel, es gibt keine Ablösung quasi. Das hätten Leute wie Katie O'Brien, hätte ich da voll gesehen. Also wäre die ins Team gekommen und hätte man dann gesagt, machst den nächsten Teil, wo sie fest mit dabei ist, das wäre nice.
Ja. Die Figur, die ich meine, heißt übrigens Dagus und wird von Greg Tarzan Davis gespielt. Und Shea Wickhams Figur heißt Jasper Briggs. Also eigentlich heißt er anders, aber das könnte der Kino selbst herausfinden. Ich finde halt schon, also es kam mir so vor, dass sie schon versuchen, so ein neues Team aufzubauen. Und es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass es der letzte Teil ist. Also ich glaube, das wird der letzte Film sein, bei dem McCrory die Regie übernommen hat. Und er hat es auch verdient, auszutreten. Ich meine, er hat ja alles erreicht, ne? Aber dass Tom Cruise aufhört, ich kann mir das nicht vorstellen, weil bei Maverick, ich komme darauf zurück, war es auch so, der ganze Film baut darauf auf, dass er so die Staffelübergabe macht und dann endet er damit, dass er dann einfach so, wisst ihr was, ich hab doch immer noch Bock, ich mach weiter. Und so endet jetzt der Final Reckoning nicht, aber ich finde, er endet nicht so, wie ich als Idiot, der ich bin, mir so einen Endpunkt vorstelle. Das ist total absurd, weil der Film alles danach, also dran setzt, diesen Kulminationspunkt zu erreichen. Es muss alles ist schicksalhaft. Alles muss auf diesen einen großen Knall hinauslaufen. Es muss das große Finale. Und dann kommt's und dann ist es halt mehr so puff, finde ich.
Ich meine, theoretisch gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Ich sage jetzt beide und wir verraten nicht, welche es ist. Also die eine Möglichkeit ist ja quasi, dass wie bei James Bond, dass unser Protagonist stirbt. Und die andere Möglichkeit ist, dass unser Protagonist wie bei The Dark Knight Rises am Ende quasi in Rente geht. Und so wie es im Film gelöst ist, fand ich es auch, das war so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja.
Ja. Wo wir aber, glaube ich, jetzt mal, wir haben jetzt wirklich viel gemeckert. Und ich möchte jetzt hier nicht nur meckern, weil ich glaube, wir beide haben dieses Jahr schon schlimmere Filme gesehen als The Final Reckoning. Und deswegen lass uns mal über diese kleine Sache reden, weswegen wir ja eigentlich alle die Mission Impossible-Reihe gucken, die Action. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du die Action hier ansetzen im Kontext zur Reihe an sich?
Oh, das finde ich schwierig. Also es gibt deswegen
frage ich dich ja.
Es gibt zwei zentrale Setpieces. Das ist einmal Tom Cruise in einem U-Boot und Tom Cruise auf dem Flugzeug. Und viel mehr gibt's dann darum ja nicht. Es gibt noch so ein paar Handgemenge und natürlich rennt er einmal.
Ganz ehrlich, ey, nichts gegen Tom Cruise, der rennt, aber ich fand, in dem Film war es teilweise mir zu forciert. Da gab es manchmal Szenen, wo ich dachte, oh, jetzt rennt er schon wieder. Also, wobei, klar, wenn er halt so über diese einsam in London über diese London Bridge oder was ist es, oder Tower Bridge läuft, wo man sich denkt so, okay, bei 28 Days Later habe ich verstanden, dass da keiner los unterwegs ist, aber gut, sei es drum, ne? Das ist schon ganz nett, aber dieser, Achtung, Running Gag, war mittlerweile, ich finde bei Final Reckoning das manchmal echt auch ein bisschen arg übertrieben, sage ich mal.
Ja, das beste Rennen, würde ich sagen, war einmal Teil 3 und Teil 6. Also das finde ich, das waren so die besten Runs. Obwohl dann 4 war auch sehr, sehr gut. Das war auch schon nice.
Ja, wo er vom Sand schon weggeläuft, ja. Ja,
ja. Ja. Und was ja kurios ist, die erste Action-Sequenz ist ja gar keine, weil wir sie gar nicht sehen.
Und weißt du, was das Grandiose dabei ist? Und ohne es böse zu meinen und die Rest, ich möchte die anderen Action-Sequenzen nicht abwerten, aber das war mein Favorit von den Action-Szenen. Weil es hat mich überrascht, ich fand es amüsant. Und das Ergebnis, was du dann siehst, das wirkte halt so, okay, also so kämpft Ethan Hunt normalerweise aber nicht. Und natürlich war es nur ein Gag. Und natürlich ist auch so, dass der McCrory da ein bisschen mit unseren Erwartungen spielt, weil es ist so die erste große Action oder die erste Action-Szene des Films. Und dann passiert halt das, dass du quasi nur als passiver Zuschauer dabei, also nicht als passiver Zuschauer, sondern einfach nur siehst, wie Haley Atwells Figur das siehst. Das fand ich total wirklich witzig und spaßig und charmant. Und natürlich, danach kommt auch eine richtige Action-Szene. Aber, muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, das ist die, in Anführungszeichen, Action-Szene, die bei mir am längsten sich in Erinnerung festhalten wird.
Ja, die Action ist hier anders geschnitten, sie ist schneller geschnitten, es wird anders gekämpft. Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen mehr geworfen und geschleudert wird und auch sich selber, der Körper da eingesetzt wird. Das fand ich fand es erfrischend, dass es andere Action ist als so aus den Vorgängern. Aber es gibt, finde ich, auch gerade was so, also man erinnert sich, glaube ich, auch, würde ich sagen, an den Gag und dann halt an die großen Setpieces. Aber sonst kann ich mich jetzt schon nicht mehr an groß was erinnern. Also ich weiß, es gibt noch so eine Schießerei in der Hütte, die ist halt in Ordnung. Also das ist natürlich immer noch wertig und ordentlich gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo da gedacht habe, hui, das war aber cool oder krass, dass ich mich da irgendwie groß erinnere. Und die beste Sequenz meiner Meinung nach, das ist das U-Boot, das ist keine wirkliche Action-Sequenz. Das ist halt geil, aber das ist mehr so eine Spannungssequenz, wie quasi im ersten Teil, wenn er da bei dem CIA, in CIA-Hauptquartier einbricht.
Genau, und vor allem ist es diese Sequenz in der Hinsicht auch interessant, weil sie sogar leicht, ganz, ganz leichte Horror-Vibes hat, finde ich. So wie es inszeniert ist und jeden Moment könnte irgendwas Schlimmes passieren. Deswegen, für mich habe ich das auch nicht so als Action-Sequenz wahrgenommen, aber das ist auf jeden Fall auch eine der Money-Szenen des Films. Und ich muss auch ganz klar sagen, die Szene am Ende mit dem Flugzeug, ist ja auch das, was groß beworben wird, ist auch toll. Also du siehst, der hing da mal wieder wirklich dran. Du siehst, Tom Cruise gibt nicht auf. Er versucht sich unbedingt vor der Augen der Welt umzubringen. Es klappt bislang nicht. Verdammte Stuntman, verdammte Sicherheitsgurte. Aber eines Tages wird er es schaffen. Täter Level 12, sage ich da nur. Und das ist halt echt toll gemacht. Aber vielleicht, weil uns die Vorgänger einfach zu sehr verwöhnt haben, hatte ich so das Gefühl, was viele bei Dead Reckoning hatten. Es ist alles sehr gut und sehr geil und auch unglaublich toll gemacht. Und ich habe mir das unglaublich gerne angeguckt. Handwerklich ist es wirklich auch richtig gut gemacht. Aber es fehlt so dieser richtige Wow-Moment. Also der Halo-Jump war so ein Wow-Moment. Oder der Burj Khalifa, das war actionreich, das war spannend und das war komisch. Ne? Red is dead, blue is blue, so war's. Ja, ja. Und ich fühle mich nicht gut dabei, das zu sagen, weil da haben wirklich Haufen Leute viel Arbeit, Herzblut und auch ihr Leben wahrscheinlich riskiert. Und das sieht auch wirklich toll aus und es macht auch Spaß. Aber ich kann nicht drumherum kommen zu sagen, es hat mich nicht so überzeugt wie früher.
Nee, also ich glaube, es hat einerseits damit zu tun, dass man so lange auf die Action warten muss. Also und dass sie irgendwie nicht so gut aufgebaut wird. Also ich finde die U-Boot-Sequenz, die ist toll, die ist beeindruckend. Es wird auch so ein bisschen mit, naja, wie ist das denn? Nicht mit, naja gut, mit so, also man denkt vielleicht so ein bisschen an Inception, wenn sich dann Joseph Gordon-Levitt da in dem Hotelzimmer prügelt. So wird er ähnlich damit auch irgendwie gearbeitet. Ich verstehe den Horrorvergleich auch. Es fehlt eigentlich fast nur, dass so ein Riesenkraken oder so ein Mac. Also es hätte auch Mac 3 sein können.
Mit Ethan Hunt.
Ja, stimmt. Spin-off würde ich sagen, Ethan Hunt, Pacific Rim, dann taucht noch Jason Statham aus dem Mac auf. Würde ich mir
angucken. Hollywood ruft uns an.
Genau, sie kämpfen gegen einen dreiköpfigen Tentakelhai oder sowas. Ja, aber ich finde auch visuell, das ist schon ordentlich gut gemacht, aber es fehlt auch so ein bisschen die also so die Bilder. Das ist schon, Der hat schon beeindruckende Bilder, aber es fehlen irgendwie so die Bilder für die Ewigkeit, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich irgendwie fies, eben das jetzt direkt nachdem wir haben den ja heute gesehen und besprechen ihn jetzt direkt. Das kann natürlich sein, dass es noch irgendwie andere Sachen nachwirkt. Aber bei anderen Filmen, denke ich, da gibt es, also wir mögen den zweiten Teil ja beide nicht, aber ich werde nie vergessen, wie er da am Anfang diesen Felsen hochklettert. Das hat schon irgendwas. Das ist völlig absurd, das ist super cheesy. Oder keine Ahnung, wie er sich und Thandie Newton dann in die Badewanne schmeißen. Also das sind irgendwie so Momente. Und irgendwie hier denke ich, es fehlt so an dieses Ikonenhafte, auch wenn der Film das sehr versucht.
Ja.
Vielleicht zu sehr.
Ich glaube, das ist das Problem, er versucht es zu sehr. Und ich habe ja gesagt, dass der vierte so der verspielteste ist, aber auch die anderen Teile waren immer so ein bisschen verspielt. Und Final Reckoning ist so darauf bedacht, wirklich dieses Epische zu haben, dieses Emotionale, diesen dramaturgischen Punch. Und er versucht das so zwanghaft, dass dabei für mich halt ganz oft dieser Spaß einmal auf der Strecke bleibt. Und selbst wenn ich habe auch versucht, den Film zu betrachten als ernsthaften Actionfilm, aber dafür ist er dann wieder auch teilweise zu cheesy mit seinem komischen Bösewicht der KI-Identitäten und halt eben diesem Zwang, überall die Konflikte aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist schon.
Ja, und ich finde, der bietet halt für die Laufzeit auch zu wenig Action. Und was dann dazwischen passiert, ist halt eher, also das war eher anstrengend. Also ich fand ihn jetzt auch irgendwie nicht langatmig, sondern eher so im Nachhinein. Man muss ja sagen, auf der Leinwand, man wird einfach zu geballert mit Eindrücken, weil so viel so schnell passiert und dann wird das geredet und dann wird das vorgestellt und dann passiert das noch, das. Da kann einem, glaube ich, irgendwie gar nicht langweilig werden. Aber wenn ich mir überlege, das nochmal mir anzutun, dann wirklich antun, also die also 2 Stunden, ich würde sagen, man hätte ihn wahrscheinlich sogar unter 2 Stunden schneiden können. Und man hätte nichts Substanzielles weggelassen.
Ja, durchaus. Also man könnte vielleicht auch irgendwann mal, es gibt solche Fan-Edits, vielleicht, dass wir in 2-3 Jahren so ein Fan-Edit haben, Dead Reckoning, wo dann einfach wirklich die beiden Teile zusammengefasst wurden, 2,5 Stunden, 3 Stunden. Das könnte, glaube ich, auch funktionieren. Ich habe hier noch einen Punkt aufgeschrieben, der kommt von dir. Und zwar wolltest du, glaube ich, noch was über die Dialoge sagen. Oder habe ich mich jetzt da vertan?
Ja, genau, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, weil ein Großteil der Dialoge halt, finde ich, auch so ganz furchtbare Exposition-Dumps sind, ne? Weil immer wieder irgendwelche Sachen eingeführt werden, wo wir Laien natürlich gar keine Ahnung davon haben, was irgendwie so eine Dekompressionskammer ist oder was jetzt der komische Gift-Virus-Schlüssel von Luthen da ist. Luther, sorry, Luthen, da war ich noch bei Endor-Kopf-mäßig. Oh, und ich fand es so anstrengend, weil so viel auch immer wieder gesagt wird. Und es wird immer wieder drauf gehalten, auch was so die Kamera angeht. Also Gabriel hat dann irgendwann so einen Code und Ethan muss ihn holen. Und wie häufig die Kamera auf dieser Halskette mit diesem USB-Stick, sage ich als Laie jetzt nochmal, immer wieder drauf hält und immer wieder. Und der Film ist so redundant, was so vieles angeht, weil alle möglichen Sachen x-mal gesagt werden. Und selbst, also es gab ja Rückblenden aus anderen Filmen, aber es gibt dann noch Rückblenden gefühlt aus diesem Film von vor einer halben Stunde. Und das muss dann auch noch...
Ja, das bringt uns halt wieder zu dem Punkt zurück, dass der Film eine einfache Handlung einfach kompliziert erzählt, um so vorzutäuschen, dass er komplex wäre, was er nicht ist. Und das ist echt schade, weil ich glaube, wenn der entschlackter gewesen wäre und ein bisschen besser erzählt wäre, wäre das ein richtig schöner Film gewesen. Ich glaube, dann wäre ich rausgekommen, hätte gesagt, Leute, Mission Impossible, es ist ein Fest, der funktioniert immer noch super. Und nicht falsch verstehen, und ich würde jetzt gerne mal, glaube ich, umleiten einfach zu unserem Fazit, außer du hast noch was?
Let's go.
Okay. Mein Fazit ist wie folgt, als ich ganz frisch aus dem Saal rausgekommen bin, war ich einfach nur enttäuscht. Da bin ich ehrlich, ich war ernüchtert, ich war enttäuscht. Ich dachte mir so, boah, das ist so, das letzte Mal, dass ich so enttäuscht wurde von der Reihe, war halt wirklich beim zweiten Teil. Nicht falsch verstehen, der zweite Teil bleibt der schlechteste. Also, das möchte ich hier ganz klar machen, ja. Jetzt so mit so, ich würde sagen, ein, zwei Stunden Zeit dazwischen, wo wir diesen Podcast wirklich sehr zeitnah zur Sichtung aufnehmen, hat es sich wieder so ein bisschen beruhigt. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin trotzdem echt ernüchtert und auch enttäuscht von dem Film. Der hat seine Qualitäten, wie jeder Teil der Reihe, aber boah, es ist irgendwie schon, ja, es fühlt sich irgendwie nicht an wie ein Mission Impossible Film. Es ist so verkrampft, versucht dieser Film ernst zu sein und dramatisch und tragisch, und das macht ihn teilweise für mich unfreiwillig komisch, unfreiwillig kompliziert und driftet den Fokus zu sehr weg von den Qualitäten des Films. Hatte ich eine furchtbare Zeit, 3 Stunden im Kino? Nein, auf gar keinen Fall. Würde ich den aber jetzt mit Freunden, wenn er offiziell startet, wieder gucken? Nein, auf gar keinen Fall. Und so würde ich tatsächlich den Mission Impossible Final Reckoning tatsächlich einordnen, und ich weiß, es wird jetzt viele Fans erzürnen, aber wenn Teil 2 wirklich ganz weit unten steht, kommt danach für mich Final Reckoning. Aber der Gap ist wirklich groß zwischen Teil 2 und Teil 8. Nicht falsch verstehen. Also ich finde Teil 2 wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber ja, Final Reckoning ist leider für mich eine Enttäuschung. Kein schlechter Film, aber eine Enttäuschung. Johannes, dein Fazit bitte. Und du kannst gerne auch bei dir die Einordnung geben. Wo steht bei dir Final Reckoning im Mission Impossible Ranking?
Alle, die den Podcast jetzt hören, haben nicht gesehen, wie ich die ganze Zeit eigentlich genickt habe, während du die Sachen aufgezählt hast, was mir einfach ganz genauso geht. Also natürlich, das ist, also ne, der hat tolle Setpieces, wo ich auch froh bin, dass ich sie im Kino gesehen habe. Das ist ganz nice, aber alles drumherum ist wirklich enttäuschend. Ich war ernüchtert, ich war mega hype, ich war mir auch ultra sicher, dass ich mir den nochmal angucken werde. Jetzt nach der PV, dass der nochmal ins Kino gehen. Aktuell muss ich sagen, nein. Weil das wirklich so also es ist schon auch ein anstrengender Film, und das ist schon sehr krass. Das hätte ich echt nicht gedacht, weil ich wirklich gedacht habe, ich gehe da nochmal rein, vielleicht gehe ich sogar dann quasi, also zweites Mal regulär, oder dass ich dann doch ein drittes Mal reingehe, und das wird auf jeden Fall nicht passieren. Und das ist schon echt hart, und ich bin da ehrlich gesagt ganz bei dir. Für mich ist es auch der zweitschlechteste Mission Impossible. Und auch wenn der immer noch tolles Headpiece hat, ich finde es immer so schwierig, den ersten da reinzubringen, weil der erste ist für mich kein Actionfilm. Das ist für mich mehr so ein Spy-Thriller. Ja. Genau, richtig. Der hat natürlich am Ende die etwas schlecht gealterte Zug-Sequenz da.
Aber die war damals geil, die war damals richtig stark.
Ja, das glaube ich. Und aber die anderen sind halt auch, und auch wenn man sagen muss, ich kann verstehen, den dritten mögen ja auch einige nicht. Ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, aber der ist viel, viel kurzweiliger. Der zieht halt so straight durch, und der kriegt es hin, ernsthaft zu sein, eine ernsthafte Bedrohung zu machen, ohne dass das so forciert wird. Weil man halt aber auch sagen muss, Philip Seymour Hoffman ist halt auch einer der geilsten gewesen.
Das ist wirklich wahr. Das finde ich so schlimm beim dritten. Der hat den geilsten Schurken und er wird so unzeremoniell aus dem Film geschrieben. Das fand ich richtig schlimm beim dritten Teil. Aber ich bin da auch bei dir. Ich habe auch nie verstanden, warum so viele den dritten Teil teilweise noch schlechter finden als den zweiten, weil der dritte, das muss man immer ganz klar sagen, der war ja Gott sei Dank so erfolgreich, dass Paramount gesagt hat, gut, wir versuchen es weiter mit der Reihe. Und dann kam ja der vierte Teil. Das heißt, so ein bisschen ist Mission Impossible 3 wie Fast and Furious 4.
Die Parallelen sind auf jeden Fall da. Muss halt sagen, niemand mag J.J. Abrams inzwischen, glaube ich. Weil der hat sowohl Star Trek als auch Star Wars in Anführungszeichen versaut. Und
wobei man sagen muss, Final Reckoning hat so ein paar Szenen, wo ich dachte, das ist so ein bisschen das Äquivalent zu irgendwie hat es Palpatine geschafft zu überleben. Oder irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Das gibt's hier leider auch.
Und man muss, glaube ich, sagen, so viele Dutch Angles wie The Final Reckoning hatte noch kein Mission Impossible Film. Also so häufig, wie die Kamera hier schräg wurde und nochmal wirklich zu zeigen, irgendwas stimmt hier nicht, es ist alles schlimm, dramatisch und ja. Ja.
Diesen Podcast werde ich jetzt sehr undramatisch beenden, indem ich nämlich nochmal sage, wir haben eine Webseite www.tele-stammtisch.de und ich bin mir sehr sicher, viele von euch werden ins Kino gehen, geht da auch bitte rein, weil ihr gebt ja auch den Kinos dann Geld und Kinos Geld geben ist nicht verkehrt und vielleicht habt ihr eine bessere Zeit in dem Film als wir und wenn ihr uns das mitteilen wollt, schreibt in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Community-Server, einfach dem Link in den Shownotes folgen. Außerdem möchte ich noch sagen, ich hoffe, dass ihr den Johannes und mich in 1-2 Wochen wesentlich euphorischer hört, denn dann werden wir Ballerina besprechen, den wir morgen schon gucken. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt richtig doll auf den Film, weil ich mir dachte, nach dem Mission Impossible, ich brauche jetzt mal was Knalliges, was ein bisschen was, nicht Erwachseneres, sondern so ein bisschen was so, was ein bisschen mehr Bums hat. Und ich könnte mir vorstellen, Ballerina liefert genau das. Außerdem, wenn ihr wollt, dass der Johannes und der Olle Stu mal über irgendwas ohne Action reden, nächste Woche kommt unsere Besprechung zu Oslo Sehnsucht. Da reden wir über Schornsteinfeger, die über Sex sprechen. Das wird auch ein richtiges Fest, sage ich euch. Also, die Stu-Johannes-Wochen sind hiermit eröffnet. Es ist ein Reigen aus Action und Schornsteinfegern. Das wird ein Fest. Ich danke euch schon vom Vorfeld, dass ihr das bestimmt alles hören werdet. Sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, dass ihr uns positiv bei Spotify, Apple Podcasts und sonst wo bewertet. Ich sage Tschüss und Johannes, das letzte Wort gebührt dir.
Holla die Waldfee, ich glaube, irgendwann geht es dann auch noch um Pferdewetten und um Sex. Das passiert, glaube ich, auch noch, oder?